¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und wie immer bienvenidos y bienvenidas zum Onda Info. Diesmal mit der Nummer 87. Während in Venezuela das Referendum gegen den linkspopulistischen Präsidenten Chavez näher rückt und die Situation immer angespannter wird, kommen auch Bolivien und Ecuador nicht zur Ruhe. Zum wiederholten Male gibt es soziale Proteste gegen die Regierung von Lucio Gutiérrez in Ecuador. Hier protestieren die Rentner für eine angemessene Mindestrente von 136 US-Dollar. In Bolivien hält das Referendum über das Gas das Land in Atem. Im Onda Info 87 hört ihr außerdem Meldungen aus dem Bürgerkriegsland Kolumbien und über einen Piquetero-Mord in Argentinien. Weitere Beiträge gibt es über das Gesetz gegen Jugendbanden in El Salvador und haitianische Migranten an der Grenze zur Dominikanischen Republik, die von der Abschiebung bedroht sind.
Venezuela fiebert dem Referendum gegen Hugo Chavez am 15. August entgegen. Es sieht gut aus für den Kommandante. Jüngste Umfragen prognostizieren, dass sich Mitte nächsten Monats bis zu 57% für Chavez entscheiden werden. Unterdessen hat die Oppositionskoalition erstmals Leitlinien für ein Programm im Falle der Machtübernahme vorgelegt. Die wirtschaftspolitischen Vorhaben sind keine Überraschung. Öffnung des Öl- und Gasgeschäfts für internationales Kapital, sprich die transnationalen Ölfirmen. Zwar ja zur Mitgliedschaft in der OPEC, aber man will mehr fördern, den angeblich viel zu hohen Ölpreis drücken, um dadurch die Beziehungen zu den USA zu verbessern. Chavez' Landreform soll zumindest gestoppt werden, also keine Vergabe von verwaistem Staatsland mehr an die Armen. Selbst der Fortbestand der Misiones, also der erfolgreichen Programme im Gesundheits- und Bildungsbereich, sei nicht garantiert, sagte Diego Urbaneja, der Vater des oppositionellen Wahlkatalogs. Das allerdings könnte die Chancen der Opposition im Referendum gegen Null drücken. Denn die Misiones finden auch weit über das Chavez-Lager hinaus breite Zustimmung in der Bevölkerung. Und auch die bolivarianische Verfassung solle, wenn möglich, geändert werden. Das Recht auf Widerstand gegen diktatorische Regime soll gestrichen werden. Auf genau dieses hatte sich die Opposition mehrfach berufen, unter anderem bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen im Februar dieses Jahres. Der Clou der oppositionellen Pläne jedoch ist die Streichung der Möglichkeit eines Abwahlreferendums gegen den jeweiligen Präsidenten, also genau des Paragraphen, den die Opposition am 15. August dazu nutzen will, Chavez aus dem Präsidentenpalast zu verjagen. Die Begründung lieferte der Generalsekretär der ehemaligen Regierungspartei Acción Democrática, Henry Ramos. Abwahlreferenden brächten zu viel Instabilität.
Seit dem 13. Juni führt die kolumbianische Armee die Operation Pseudo Oriente in verschiedenen Gemeinden der Region Magdalena Medio durch. Nach Angaben von Bauernsprechern brannte die Armee Häuser der Zivilbevölkerung nieder und bemalte andere mit dem Buchstaben AOC, die Insignien der Paramilitärs. Zudem hätten Armeeangehörige unbeteiligte Bauern gefoltert. Zeitgleich seien zunehmend Paramilitärs im Operationsgebiet der Armee gesehen worden, heißt es weiter. Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass es zu Massakern an der bäuerlichen Zivilbevölkerung kommen wird, wie vor etwa einem Monat in der Provinz Arauca, als 12 Bauern von Paramilitärs im Rahmen einer Armeeoperation ermordet worden sind.
Und nochmal Kolumbien. Nelson Vargas wurde nach über einem Jahr Haft in den USA am 2. Juli aus Mangel an Beweisen freigelassen und nach Kolumbien zurückgeschickt. Der mutmaßliche FARC-Guerillero war des Mordes an 3 US-Entwicklungshelfern beschuldigt und deswegen an die USA ausgeliefert worden. Dieser Fall ist beispielhaft für die kolumbianische Justiz. Hunderte und bisweilen Tausende von Bauern und politischen Aktivisten werden ohne Beweise in kolumbianischen Gefängnissen festgehalten. Es werde zuerst verhaftet und danach ermittelt, wobei häufig unzuverlässige und falsche Zeugen eingesetzt würden, meint dazu die Anwältin Dora Lucía Rías des renommierten Menschenrechtskollektives José Alvear Restrepo.
Urnen verbrennen, Straßen blockieren, Abstimmungslokale lahmlegen, das Aktionsrepertoire bolivianischer sozialer Bewegungen ist groß. Am 18. Juli soll es gegen ein Referendum zum Einsatz kommen. Der Gewerkschaftsdachverband COB hat bekannt gegeben, die für diesen Tag angekündigte Volksumfragen über die Zukunft der Gasindustrie Boliviens zu boykottieren. Der Grund? Bei dem Referendum ist nicht von einer Wiederverstaatlichung der in den 90er Jahren privatisierten Energieindustrie die Rede. Die Fragen seien trügerisch und hätten keinen Bezug zur Verstaatlichung, kritisiert der COB. Man solle sich deshalb enthalten oder ungültig wählen. Für Präsident Mesa geht es an diesem Sonntag ums Ganze. Er war im vergangenen Oktober nach dem sogenannten Gaskrieg an die Macht gekommen. 80 Menschen starben bei diesen Auseinandersetzungen. Verarmte Coca-Bauern und Indigenas aus dem Hochland waren auf die Straße gegangen, um gegen die wirtschaftsliberale Politik von Mesas Vorgänger Gonzalo Sánchez de Lozada zu protestieren. Im Vordergrund stand die Ablehnung der Regierungspläne, bolivianisches Erdgas über Chile nach Mexiko und in die USA zu liefern. Die Protestierenden forderten die Enteignung der Gaskonzession, die sich zu 90% in den Händen internationaler Konzerne befinden. Eine weitere Frage wird bei dem Referendum eine Rolle spielen, der Meerzugang, den Bolivien im Rahmen des Salpeterkrieges 1879 an Chile verloren hat. Denn den Küstenstreifen will Präsident Mesa dem Nachbar im Süden unbedingt wieder abbringen. Wenn es sein muss, mit günstigem Erdgas, das die Chilenen angesichts ihrer Energiekrise dringend brauchen. Auch der Coca-Bauernführer Evo Morales fordert von Chile die Rückgabe des souveränen Pazifikzugangs.
In todo caso, una salida al mar, pues ayuda bastante en la solución de nuestros problemas.
Ein Meerzugang würde uns ziemlich helfen, unsere wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Und gleichzeitig handelt es sich um eine geopolitische Frage. Alle Staaten der Region sollten eine aggressivere Position einnehmen, damit Bolivien den Zugang zurückbekommt. Schließlich wird dieses Thema nicht nur Chile und Bolivien betreffen, es wird zu einem regionalen Problem werden. Deshalb muss sich die internationale Gemeinschaft einbringen.
Präsident Mesa und sein früherer Gegenspieler Morales haben sich in den letzten Monaten immer mehr angenähert. Morales ist Abgeordneter der Bewegung zum Sozialismus MAS und zählt zu den wichtigsten Politikern Boliviens. Er könnte Mesa längerfristig das Amt streitig machen. Wie Staatschef Mesa ist er der Auffassung, die Frage des Meerzugangs auf jedem multilateralen Treffen anzusprechen, so etwa im Januar dieses Jahres. Damals kam es wegen der bolivianischen Forderung auf dem Gipfel amerikanischer Staaten im mexikanischen Monterrey zum ersten internationalen Intermezzo zwischen Chile und Bolivien. In einem Interview mit einem chilenischen Fernsehkanal erklärte der bolivianische Präsident wenig später noch einmal ausführlich seine grundlegende Position. Es gehe um einen Raum, so Mesa wörtlich, der territoriale Kontinuität besitzt, der natürlich souverän ist, der uns etwas nützt und Zugang zum Meer hat. Über einen solchen Korridor hatten bereits 1975 die Diktatoren Hugo Banzer und Augusto Pinochet in bilateralen Gesprächen verhandelt. Aber nicht alle politischen Führer Boliviens liegen auf der Linie von Mesa und Morales. Der Abgeordnete der indigenen Bewegung Pachacuti und Ex-Guerillero Felipe Quispe kritisiert, dass die herrschenden Eliten das Thema für sich ausschlachten.
Todos políticos que han pasado por el Palacio de Gobierno siempre manejaron el tema del mar.
Alle Politiker, die durch den Regierungspalast gegangen sind, haben das Thema Meerzugang aufgegriffen. Dasselbe geschieht auch jetzt. Es geht ihnen aber gar nicht darum, diese Forderung durchzusetzen. Das Ziel ist es, die Bevölkerung zu beruhigen, damit diese an das Meer denkt, anstatt gegen die Regierung zu demonstrieren.
Der chilenische politische Analyst und Buchautor Raúl Sor zweifelt nicht daran, dass die Forderung populären Charakter hat. Gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass die aktuelle Regierung das Theater um den Küstenstreifen für ihre Interessen nutzt. Zumal die nationale Einheit nicht nur von indigenen Bewegungen in Frage gestellt wird. In der verhältnismäßig reichen Tiefebene um die Stadt Santa Cruz de la Sierra kommen derzeit zunehmende Autonomieforderungen auf. Mit dem von Unruhen gebeutelten armen Hochland will man dort nichts mehr zu tun haben. Analyst Raúl Sor.
Das Thema des souveränen Pazifikzugangs spielt eine zentrale Rolle, um die nationale Einheit herzustellen. Diese wiederum ist notwendig, um die aktuelle Krise in den Griff zu bekommen. Die Regierung hat die Forderung gegen die Führer der sozialen Bewegungen benutzt, indem sie gesagt hat, man sei mit der Forderung nach dem Meerzugang so weit gekommen wie nie zuvor und habe eine größere internationale Öffentlichkeit geschaffen. Nun sei nicht der Moment, innerhalb des Landes große Differenzen auszupacken. Logisch, man hat die Forderung benutzt, um die öffentliche Meinung zusammenzuschweißen. Das ist absolut klar.
Ob sich mit dem Rückgriff aufs nationalistische Ressentiment die Unzufriedenheit im Zaum halten lässt, ist fraglich. 80% der bolivianischen Bevölkerung ist arm. Und insbesondere Coca-Bauern und die verarmten Indigenas lassen immer wieder mit Blockaden und Demonstrationen von sich hören. Präsident Mesa hat dagegen angesichts der starken Bewegung und der Krise des Parlamentarismus eine sehr schwache Stellung, meint Analyst Zor.
Boliviens Zustand ist sehr prekär. Der Präsident Mesa konnte zwar mit der Krise umgehen, hat aber kein Mandat. Seine Amtsübernahme war eine Art konstitutionelle Lösung, um das demokratische System aufrechtzuerhalten. Aber er besitzt keine wirkliche Legitimität. Er regiert ohne Parteien. Im Politischen haben wir es also mit einer künstlichen Situation zu tun und diese ist sehr angespannt. Auch Mesa hat keines der Probleme gelöst, die den Aufstand vom letzten Oktober gegen den damaligen Präsidenten Sánchez de Lozada hervorgerufen haben. Bolivien bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Angesichts der hochexplosiven sozialen und absolut prekären wirtschaftlichen Situation können wir nur hoffen, dass es einen richtigen Weg findet und gut ankommt.
In Ecuador gehen die Proteste der Rentner für eine Erhöhung der Mindestrente weiter. Für den Fall, dass ihre Forderungen nicht erfüllt werden, haben die Rentner einen Hungerstreik angekündigt. Seit Beginn des Jahres dauert das Gezerre um die Erhöhung der Renten bereits an. Seit knapp 4 Wochen demonstrieren die älteren Menschen Ecuadors und kämpfen für eine Verbesserung ihrer Renten. Im Zuge der Proteste wurde auch das Gebäude der Sozialversicherung IESS besetzt. Vergangene Woche starb der 63-jährige Gregorio Anastasio an einem Infarkt während der Proteste. Im Kern der Auseinandersetzung geht es um eine Erhöhung der Mindestrente auf $136 im Monat. Das Parlament hatte beschlossen, die Mindestrente auf diesen Betrag zu erhöhen. Doch die Regierung von Lucio Gutierrez erklärte daraufhin ihre Zahlungsunfähigkeit. Wirtschaftsminister Mauricio Yepes wies darauf hin, dass die Erhöhung der Renten zu einem Zusammenbruch der gesamten Wirtschaft führen könnten. Die Erhöhung, so der Wirtschaftsminister, sei durch das Parlament beschlossen worden, ohne dass eine Gegenfinanzierung geprüft worden wäre. Für die Rentner ein Affront. Erhalten doch viele eine Rente, die bei lediglich 3 bis 12 US-Dollar im Monat liegt. Geldbeträge, von denen man auch in Ecuador nicht leben kann, obwohl viele 30 bis 35 Jahre Beiträge gezahlt haben. Geld sei genug da, behaupten die alten Leute. Immerhin konnte die Regierung im Juni ihre Büros sanieren. Bisher sind die Rentner hart geblieben und sie zeigen sich entschlossen zu kämpfen.
Ich bin hier bei allen Kämpfen, weil wir eine legale Sache fordern, eine Sache, die uns zusteht. Stellen Sie sich vor, wir haben unsere besten Jahre gegeben, für die Sie uns jetzt miserable Renten geben wollen.
Mittlerweile hat sich eine Kommission aus Vertreterinnen des Parlaments, der Regierung und der Sozialversicherung gegründet. Vergangene Woche legten sie einen Vorschlag vor, wonach die Einführung der Mindestrente von 136 US-Dollar durch eine Mehrwertsteuererhöhung von 12% auf 13% gegenfinanziert werden soll. Doch das lehnten die Rentner ab.
Wir haben von dem Vorhaben gehört und wir sagen Nein zu einer Mehrwertsteuererhöhung. Deswegen fordern wir die Kommission auf, einen besseren Weg zu suchen, um die Erhöhung der Renten auf 136 US-Dollar zu finanzieren.
So kommentierte der Aktivist Gabriel Liera das Verhandlungsergebnis der Kommission. Die Rentner haben bereits angekündigt, dass sie diese Woche mit einem Hungerstreik beginnen werden, wenn es jetzt zu keinem befriedigenden Ergebnis kommt. Die Kommission hat ihr nächstes Treffen und damit eine Entscheidung vorerst vertagt.
Jung, männlich, verhaftet. Auf diese drei Punkte lässt sich das provisorische Gesetz gegen Jugendkriminalität in El Salvador reduzieren. Bisher scheiterte zwar das Vorhaben von Präsident Antonio Saca, das Anti-Mara-Gesetz auf Dauer einzurichten. Nichtsdestotrotz wurde das provisorische Gesetz seit Oktober letzten Jahres schon so oft verlängert, dass es eigentlich schon als permanenter Zustand bezeichnet werden kann. Vergangene Woche wurde das Anti-Mara-Gesetz wieder um 3 weitere Monate verlängert. Zudem plädierte die Regierung El Salvadors dafür, dass die Polizei mit der Praxis der harten Hand fortfahren solle. Der Innenminister René Figueroa meinte dazu:
Es gibt europäische Länder, in denen Jugendliche die Strafen begehen, die der gesamten Gesellschaft Schaden zufügen, konsequent verurteilt und hinter Gitter gebracht werden. Wenn es um unser Gesetz geht, müssen die Ratschläge und Kommentare von internationalen Organisationen das berücksichtigen.
Tatsächlich wird das provisorische Gesetz gegen Jugendkriminalität in El Salvador sogar von der UNO verurteilt. Im Anti-Mara-Gesetz werden Jugendliche unter 18 Jahren juristisch wie Erwachsene behandelt. Vor allem arme, männliche Jugendliche, die den Maras, also den Jugendbanden, angehören, werden bei brutalen Razzien der Polizei oft allein wegen ihres Aussehens, beispielsweise ihren Tätowierungen, festgenommen. In El Salvador selbst mobilisieren neben den Maras vor allem Menschenrechtsgruppen gegen das Anti-Mara-Gesetz. Nicht nur werde die internationale Kinderrechtskonvention in El Salvador mit Füßen getreten. Das Anti-Mara-Gesetz verletze zudem die Verfassung des Landes. Diese Ansicht vertritt auch der oberste Gerichtshof El Salvadors. Er sprach sich in der Vergangenheit außerdem gegen eine weitere Verlängerung des Gesetzes aus. Die Menschenrechtsanwältin Beatricia De Carillo plädiert deshalb für konkrete Schritte gegen das Anti-Mara-Gesetz.
Als Menschenrechtsanwältin setze ich mich für das Ende des Gesetzes ein. Der Plan der harten Hand ist mir insoweit egal, wenn er nicht die Verfassung und die Menschenrechte verletzt. Die Politik kann viele Namen haben. Es kommt mir aber nicht auf die Bezeichnung, sondern auf den Inhalt der Maßnahmen an.
Die Regierung El Salvadors schenkt den Stimmen der Zivilgesellschaft allerdings kein Gehör. Dem runden Tisch, an dem gegenwärtig über langfristige Maßnahmen gegen die Jugendkriminalität verhandelt wird, gehören nur Politiker an. Ihr einziger Lösungsvorschlag? Eine konsequente Verschärfung des Jugendstrafrechts. Blutiger Jahrestag. Ähnlich wie der 19. Dezember ist der 26. Juni in Argentinien zu einem Tag der sozialen Bewegungen geworden. Wird kurz vor Weihnachten dem Aufstand vom Jahr 2001 gedacht, geht es ein halbes Jahr später darum, an den Mord an 2 arbeitslosen Aktivisten zu erinnern. Um den 3. Jahrestag zu begehen, versammelten sich diesmal etwa 50.000 Piqueteros, linke Gewerkschaftler und Menschenrechtsaktivisten in Buenos Aires.
Was als friedliche Kundgebung gedacht war, endete dieses Jahr jedoch erneut in einer Eskalation der Gewalt. Als der Piquetero Martin Cisneros nach Ende der Demonstration eine selbstverwaltete Kantine verließ, trafen ihn Schüsse. Cisneros bekam, obwohl Anwohner sofort die Polizei und den Notarzt verständigten, keine erste Hilfe. Erst etwa 1,5 Stunden nach dem Vorfall trafen Arzt und Sicherheitskräfte ein. Da war Cisneros aber schon verblutet. Seine Freunde und Mitkämpfer besetzten daraufhin kurzerhand die Polizeistation, da für sie der Verdacht nahe lag, dass die Polizei den Piquetero geplant zur Strecke gebracht hatte. Die argentinische Regierung ließ sie gewähren. Präsident Néstor Kirchner wies auf einer Pressekonferenz die Verantwortung von sich und beschuldigte indirekt seinen Amtsvorgänger und Kontrahenten Eduardo Duhalde, schuld an der Eskalation der Gewalt zu sein. Mit dem schnellen Finger am Abzug seien die sozialen Proteste nicht zu lösen, spielte Kirchner auf die repressive Praktik der argentinischen Polizei an, die Gerüchten zufolge immer noch auf Duhaldes Kommando hört.
An der Frage, ob mit den Piqueteros verhandelt werden soll oder nicht, scheiden sich bei den Parteigenossen Duhalde und Kirchner die Geister. Während Kirchner die Arbeitslosenaktivisten oft persönlich trifft, fordert Duhalde ein härteres Eingreifen gegen die vermeintlichen Unruhestifter. Duhalde genießt dabei nicht nur die Unterstützung von Teilen der peronistischen Partei, sondern zunehmend auch die der argentinischen Mittelschicht. In Zeiten der wirtschaftlichen Erholung erscheint es vielen Menschen unverständlich, dass es immer noch eine militante Arbeitslosenbewegung gibt, die noch nicht zufrieden ist. Der einst geeinte Kampf von Mittelschicht und Piqueteros vom Dezember 2001 besteht schon lange nicht mehr. Präsident Kirchner kommt dabei immer mehr in Bedrängnis, denn auf der Mittelschicht baut auch er seine Popularität auf. Während die Piqueteros auf einer weiteren Demonstration gegen die Ermordung Cisneros und die zunehmende Repression protestierten, muss sich Kirchner die Frage stellen, wie er den Arbeitslosen und der Wendehalsmentalität der Mittelschicht gleichermaßen gerecht wird.
Mindestens 1600 Menschen sind bei der schweren Unwetterkatastrophe in der dominikanisch-haitianischen Grenzregion am 24. Mai umgekommen. Auf der dominikanischen Seite sind die Aufräumarbeiten bereits weitgehend abgeschlossen. Wenig Unterstützung hat dagegen die Mehrheit der betroffenen Haitianerinnen und Haitianer erfahren, die in der dominikanischen Grenzstadt Chimanie lebten, die Mehrzahl von ihnen illegal. Ihnen droht jetzt die Deportation. Erst kam die große Schlammflut über sie und tötete zahlreiche nahe Familienangehörige. Dann wurden sie interniert. Jetzt plant die dominikanische Regierung ihre Abschiebung. 128 zum Teil illegal in Chimanie lebende Haitianer, die bei der Flutkatastrophe nur knapp dem Tod entkamen, sollen ausgewiesen werden. Begründung: Sie besäßen keine offizielle Aufenthaltsgenehmigung. Die Mehrzahl von ihnen hat im Stadtteil La Quarenta gelebt, der von den Schlammmassen völlig zerstört wurde. Einige der dominikanischen Opfer der Flutwelle sind bereits aus den Notunterkünften in hölzerne Ersatzhäuser umgezogen, die mit internationalen Geldern gebaut wurden. Die haitianischen Flutopfer haben außer einigen Lebensmitteln und Gebrauchtkleidern nichts bekommen. Das ihnen als Behelfswohnheim angebotene Lager aus 42 Großzelten hat sich inzwischen faktisch in ein mit Stacheldraht gesichertes Internierungslager verwandelt, das von dominikanischen Militärs bewacht wird. Der dominikanische Katastrophenschutz hat inzwischen die Aufhebung des Katastrophenfalles angekündigt. Die Bewegung dominikanisch-haitianischer Frauen, MUDA, hat die haitianischen Flutopfer mit Unterstützung der Diakonie Katastrophenhilfe betreut. Cyrana Dolis, Sprecherin von MUDA, fürchtet jetzt, dass die Internierten abgeschoben werden sollen.
Es gibt die Angst der Abschiebung, aber es gibt keinen Ort für sie, wo sie hin könnten. Außerdem haben diese Menschen ihr ganzes Leben in der Grenzregion verbracht. Mal haben sie auf der einen, mal auf der anderen Seite der Grenze gelebt. Erst jetzt wird ihnen langsam das Ausmaß der Katastrophe deutlich. Viele haben ihre engsten Familienangehörigen verloren. Sie nach Haiti abzuschieben, wäre traumatisch für sie. Außerdem ist es eine Verletzung ihrer Menschenrechte, denn sie wurden genauso wie die anderen Bewohner von Chimanie von der Flutkatastrophe betroffen.
Offizielle Stellungnahmen gibt es nicht. Beim zuständigen Katastrophenschutz sind die Verantwortlichen immer dann in einer Konferenz, wenn nach den haitianischen Flutopfern von Chimanie gefragt wird. Ein Sprecher des dominikanischen Streitkräfteministeriums erklärt sich für nicht zuständig. Und bei der Einwanderungsbehörde wird der Anrufer hin und her verbunden, um dann zu erfahren, dass alle zuständigen Personen in einer Besprechung sind. Dabei haben einige der Flutopfer durchaus gültige Papiere, nur können sie es nicht mehr beweisen. Die Schlammmassen haben ihnen nicht nur ihre Familienangehörigen und ihr Hab und Gut genommen, sondern auch Identitätskarten und Aufenthaltsgenehmigungen vernichtet, wie Cyrana Dolis bestätigt.
In Chimanie sind zum Teil Einwanderer betroffen, die schon mehr als 25 Jahre dort leben. Und es gibt Kinder, die dort geboren wurden. Nach dominikanischem Recht sind sie dominikanische Staatsbürger, auch wenn das jetzt kaum einer beweisen kann, weil sie bei der Flutkatastrophe ihre Dokumente verloren haben.
Die Abschiebung wäre kein Einzelfall. Ähnliches passierte bereits vor 5 Monaten, als im nördlichen Grenzbereich weite Landstriche nach heftigen Regenfällen unter Wasser standen. Die damals in Notunterkünften evakuierten 500 haitianischen Sinpapeles wurden später deportiert. Deshalb hat MUDA an die dominikanische Regierung appelliert, die Abschiebung auszusetzen. Cyrana Dolis.
Primero estamos pidiendo una tregua al Estado Dominicano, al Gobierno.
Wir haben um Aufschub gebeten. Die dominikanische Regierung soll uns die zeitliche Möglichkeit schaffen, einen Ort für die Ausgewiesenen zu finden. Es gibt auf der haitianischen Seite bei Fort Parisien ein Gebiet, das niemandem gehört. Dort könnten wir die Abgeschobenen ansiedeln. Aber wir haben nicht genug Geld. Ein einfaches Haus würde nach unseren Informationen nicht mehr als $450 kosten.
Se podrían hacer viviendas sencillas. Estas viviendas no costaría más de $450.
Wenn sie schon nicht die Abschiebung verhindern können, so hoffen Muda und die 128 Internierten jetzt, dass ihnen der dominikanische Staat wenigstens mit einem Teil der internationalen Hilfsgelder die Möglichkeit eröffnet, auf haitianischer Seite der Grenze, die die Karibikinsel Hispaniola teilt, wieder halbwegs menschenwürdig zu leben.
Conmigo te va a pasar.
Dale.
Que ando de lío en lío. Que a mí no me pasa nada.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Seit 1989 existiert dieses Wohnprojekt in Berlin, in dem unter anderem auch stets die Onda-Infos gefriemelt werden. Nach 15 Jahren selbstbestimmten, solidarischen, kollektiven und widerspenstigen Lebens soll alternativen Wohnstrukturen und alternativen Einrichtungen wie die antirassistische Initiative ARI und PONAI durch eine Mietverdopplung jeder Raum entzogen werden. Dagegen wehren wir uns.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Weitere Beiträge und Texte von PONAL findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.